Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Stell dir vor, es ist WM und keiner kann sich's im Fernsehen ansehen, weil es keiner überträgt. Während sich beim FIFA-Herren-World-Cup die Sender in schwindelerregende Gebotshöhen schwingen, sieht's bei der Frauen-WM mau aus. Noch immer sind die Fernsehrechte nicht vergeben und vor dem Hintergrund, dass es nur noch knapp 6 Wochen sind, wird's langsam etwas eng. Wer zögert hier und warum? Und kleiner Spoiler, nee, an schlechten Quoten liegt es nicht, zumindest nicht nur. Besprechen wir gleich, aber wir beginnen auch heute auf der Republika. Tag 2 des diesjährigen Digitalkongresses. Die Zukunft der ARD-Mediatheken wurde unter anderem heute auf einigen Veranstaltungen besprochen. Aber Stefan Fries, Kollege vor Ort, wir beginnen mit dem medialen Talk of the Town in Sachen Öffentlich-Rechtliche, in Sachen Zukunft des RBB. Denn, Stefan, die endgültigen Kandidatinnen und Kandidaten für die schon bald anstehende RBB-Intendantenwahl stehen fest. Wer ist es denn jetzt?
Eine Findungskommission hat aus den 50 Bewerbungen 3 Kandidatinnen ausgewählt. Also der RBB wird auf jeden Fall wieder eine Intendantin bekommen. Wohl am unbekanntesten ist Heide Baumann, zuletzt in der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland. Vorher hat sie unter anderem bei Microsoft Deutschland als sogenannter Chief Transformation Officer gearbeitet. Also eine Expertin für Transformation. In so einer steckt ja auch der RBB nach dem Skandal im letzten Jahr. Bekannter ist Ulrike Demmer, die zweite Kandidatin. Sie war von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der schwarz-roten Bundesregierung, eigentlich Journalistin vorher, hat fürs ZDF gearbeitet, den Spiegel und auch schon für den RBB, wo sie jetzt im Gespräch ist. Und die dritte Kandidatin ist Juliane Leopold, seit 2019 Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell in Hamburg, die also Tagesschau und Tagesthemen machen, vorher unter anderem für die NZZ und die Zeit gearbeitet und war auch Chefredakteurin des Internetportals Buzz Deutschland. Also Heide Baumann, Ulrike Demmer und Juliane Leopold. Und letztere ist nach unserer Sendung hier auch auf der Republika und wird sich wahrscheinlich zum ersten Mal öffentlich zu dieser Bewerbung äußern. Alle 3 Kandidatinnen wollen übermorgen ihre Konzepte im RBB-Rundfunkrat vorstellen.
Ja, soweit, Stefan. Aber der rosa Elefant im Raum war die Frage, die die real anwesende Person in Berlin betraf, denn die derzeitige Interimsintendantin Katrin Fernau war ja auch auf einem der Panel. Was will sie? Beworben hat sie sich offiziell nicht, aber Intendantin werden / bleiben möchte sie offenbar schon, Stefan. Etwas verwirrend.
Ja, so klingt das etwas verwirrend. Sie hat nicht so richtig begründet, warum sie sich nicht beworben hat, auch nicht heute hier auf der Republika, wo sie war. Aber in mehreren Interviews in den letzten Wochen hat sie ihre eigenen Verdienste hervorgehoben mit dem indirekten Hinweis, dass man sie auch ohne Bewerbung nominieren und wählen könne. Und das hat sie eben hier auch nochmal gesagt.
Ich habe immer gesagt, ich stehe bereit, um den RBB auch in die Zukunft zu führen. Und das gilt auch weiterhin. Würde ich auch gerne machen. Aber das Verfahren liegt in der Hand der Gremien, vor allen Dingen des Rundfunkrats jetzt. Und ich glaube, es gebührt auch der Respekt vor dem Verfahren und auch vor den Kandidatinnen, die jetzt gestern auch veröffentlicht wurden, dass ich da mich jetzt auch nicht weiter dazu äußere.
Also das ist so eine Art inoffizielle Bewerbung, bei der jetzt auch offen bleibt, was im Verfahren passiert. Denn sie steht ja, wie gesagt, nicht auf der Liste der Kandidatinnen. Und der RBB-Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel hat von einem klaren, demokratischen und transparenten Verfahren gesprochen. Da wäre eine Nachnominierung mindestens unglücklich und eben nicht mehr transparent, finden hier Beobachter aus der Medienbranche. Nochmal zur Erinnerung, Katrin Fernau kam in der Krise vom WDR, wo sie Verwaltungsdirektorin war und beurlaubt ist. Das heißt, sie kann dorthin auch zurückkehren, wenn sie es dann nicht mehr hier macht. Und man brauchte vor einem Jahr eben kurzfristig jemanden mit Erfahrung, um Patricia Schlesinger zu ersetzen, die als Intendantin entlassen worden war, weil ihr Missmanagement und Günstlingswirtschaft vorgeworfen wurde, teils auch strafrechtliche Vorwürfe, die noch nicht aufgeklärt sind. Dafür gilt auch die Unschuldsvermutung. Und Fernau hat seitdem den Umbau des RBB angestoßen, Führungskräfte entlassen oder abgefunden, ein millionenschweres Sparpaket angekündigt, unter anderem das ARD-Mittagsmagazin abgestoßen, also erste Reformschritte gemacht, die sie jetzt offenbar selbst vorführen will, wenn sie gefragt wird. Und ob der Rundfunkrat das noch tut und was das für das Verfahren und vor allem für die anderen Kandidatinnen bedeutet, dazu hat der Rat auf Anfrage mehrerer Medien bisher keine Auskunft gegeben. Und wie gesagt, Frau Fernau fällt weich, sie kann dann im September zum WDR zurückkehren.
Sprechen wir über die von dir angesprochenen Reformen beziehungsweise auf die von Katrin Fernau angesprochene Transformation des RBB, der ja nach dem Skandal voranschreiten soll. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, Katrin Fernhoff hat das auf das Jahr zurückgeblickt und sagt, dass sie mehr an der Unternehmenskultur habe arbeiten müssen als erwartet und dass sie nicht unbedingt eine strategische Neuausrichtung erwartet habe, die jetzt aber eingeleitet wurde, auch wegen des Finanzlochs. Und sie hat auch nochmal ihre Vorgängerin Patricia Schlesinger kritisiert wegen Missmanagements und weil Managementthemen ganz liegen geblieben seien, zum Beispiel der Neubau eines Funkhauses, wo verschleiert wurde, dass die erwarteten Kosten enorm gestiegen waren. Der RBB muss ja jetzt auch sparen, 50 Millionen Euro bis Ende kommenden Jahres, weil fehlgewirtschaftet worden sei. Das ist jetzt eingeplant, aber Fernau sagt auch:
Ich würde sagen, Krise ist, wenn das Alte noch nicht zu Ende und das Neue noch nicht geboren ist. Und insofern finde ich nicht, dass der RBB noch in der Krise ist, sondern wir haben das Alte bewältigt und wir haben ganz klar mit dem Neuen begonnen.
Also das eine Bilanz Ihrer knapp einjährigen Amtszeit.
Das ist der Fokus RBB, aber auch die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen insgesamt war eines der größeren Themen der Republika in Berlin heute. Herr Fries, was wird da gerade diskutiert?
Ja, es sind weniger politische Fragen, also steigt der Rundfunkbeitrag oder welche Reformen sind nötig, das kommt hier nur am Rande vor. Es geht eher um technische und organisatorische Fragen im Hinblick auf die Zukunft. Der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke hatte ja schon angekündigt, dass die ARD-Mediathek das erfolgreichste Streaming-Netzwerk in Deutschland werden soll, obwohl es einige im Scherz für das beste Versteck im Internet halten, weil es einfach sehr schwer ist, dort gezielt was zu finden, was man sucht. Es gibt mehr als 180.000 Videos. Das soll leichter gemacht werden, denn die Macher rechnen in den nächsten 5 bis 7 Jahren mit einem Kipppunkt, was die Mediennutzung angeht. Das heißt, dann werden mehr Leute digital schauen als linear im Fernsehprogramm. Und dafür will man gut aufgestellt sein, viele Menschen regelmäßig erreichen, gesprächswertig und relevant sein. Und dann gibt es so Schlagwörter wie etwa radikale Relevanz. Das soll die Mediathek bieten mit Serien wie Asbest über einen Nachwuchsfußballer im Gefängnis und Dokus wie Wie Gott uns schuf über das Coming-out in der katholischen Kirche. Also das sind so Landmarken, die da gesetzt werden sollen. Man setzt aber auch darauf, dass es Communities gibt, die Dauer gucken, also bei Endlosserien wie dem Tatort oder Rote Rosen. Und sie wollen vor allem auf regionale Angebote setzen, denn das ist ja eine Unterscheidung zu den internationalen Anbietern wie Netflix und Prime Video. Und der Marktforscher Florian Kerker hat hier auf der Republika auch vorgestellt, dass es dafür möglicherweise gute Chancen gibt, weil sich in der Vergangenheit oft die Anbieter durchgesetzt haben, die lange am Markt sind. Und das sind ARD und ZDF auch mit ihren Mediatheken schon verhältnismäßig lange.
Ganz schnell noch der Blick auf das ZDF. Wie sieht es da aus?
Ja, das ZDF stellt sich ähnlich auf, ist in der Struktur her nochmal anders, weil es ja nur ein Sender ist, während bei der ARD ja 9 Landesrundfunkanstalten dabei sind, wie WDR und BR. Das macht es in der Koordination bei ihnen schwieriger, haben sie eingeräumt. Beim ZDF geht es aber dann auch um die Frage, wie man Nutzern relevante Videos anzeigt, um sie beim Sender und also auch in der ZDF-Mediathek zu halten. Und da wollen beide eben in der Hinsicht auch zusammenarbeiten, technisch, aber auch inhaltlich. Da ist aber eine intensivere Zusammenarbeit erst noch in der Planung.
Stefan Fries von der Republika in Berlin. Dankeschön. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Ein echtes Gemälde von einer billigen Kopie unterscheiden. Dafür müssen Kunsthistorikerinnen und Historiker schon mal sehr tief in die Analyse-Trickkiste greifen. Maltechnik, Leinwandalter, Farbbestandteile, sowas. Diesen Bilddetektivberuf gibt es längst auch für mediale Inhalte. Ein ziemlich anstrengender Beruf, denn die Methode der Deepfaker, die wird immer ausgebuffter und immer häufiger stecken gar keine Menschen mehr hinter solchen Fakes. Sie werden einfach massenhaft per KI erzeugt, sowohl auf Bild- als auch auf Textebene. Die EU möchte diese mediale Verwirrung nun drosseln mit einer KI-Kennzeichnungspflicht. Caroline Born berichtet.
Ist das echt oder durch künstliche Intelligenz erzeugt? Dass diese Grenze zunehmend verwischt, diese Entwicklung bereitet der Vizepräsidentin der EU-Kommission Sorge. Denn so Vera Jourova:
Image generators can create authentic looking pictures of events that never occurred.
Bildgeneratoren könnten täuschend echt wirkende Bilder von Ereignissen erstellen, die nie stattgefunden haben. Daneben nennt die Kommissarin ChatGPT, ein Chatbot, der innerhalb von wenigen Sekunden Texte erstellen kann, die auf den ersten Blick komplett wirkten. Für die EU-Kommission stellt das eine neue Herausforderung im Kampf gegen Desinformation dar. Deshalb steckt sie eine Kennzeichnung vor.
The normal user will clearly see that This is not.
Der normale Nutzer soll klar erkennen können, dass es sich nicht um Texte oder Bilder handelt, die von echten Menschen geschaffen wurden, sondern dass hier ein Roboter am Werk war.
This is the robot speaking.
Darauf hinweisen sollen die Online-Plattformen selbst. Mit diesem Vorstoß ist die Tschechin Jourova nicht allein. Vergangene Woche hat die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, ein Wasserzeichen für Bilder oder Texte aus künstlicher Intelligenz gefordert. Den Sendern RTL und NTV sagt Büchs:
Ja, die kann man dann auch wieder irgendwie rauskriegen technologisch, aber wenn die großen Player bestimmte Linien ziehen und bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel transparent machen, das ist jetzt KI. Ja, das ist nicht echt, das ist nicht menschlich gemacht, dann wird das sehr helfen. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaften auch noch ein bisschen knackiger werden, zu sagen, ihr habt die Dinger gebaut, ihr haut sie uns in die Welt, jetzt helft uns auch, das zu gestalten.
Kommissarin Jourova will, dass die Kennzeichnung vorerst freiwillig ist, im Rahmen des Verhaltenskodex gegen Desinformation. Den haben über 40 Konzerne unterzeichnet, wie Microsoft, Google, der Facebook-Mutterkonzern Meta oder TikTok. Vor dem Treffen mit Vertretern der Unternehmen sagt Jourova, sie habe den Google-CEO Sundar Pichai bereits danach gefragt, ob er die Nutzer entsprechend informieren könne.
His answer was yes, but we are developing, we are improving the technologies further.
Seine Antwort: Ja, aber man entwickle die Technologien noch weiter. Die EU-Kommission hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem risikoreiche künstliche Intelligenz reguliert werden soll und die gefährlichsten Anwendungen ganz verboten werden können. Doch nicht unter diesen Vorschlag fällt sogenannte allgemeine KI wie ChatGPT. In Brüssel streitet man momentan darüber, wie sich trotzdem Regeln dafür aufstellen lassen. Ab August tritt außerdem ein Gesetz in Kraft, das die großen Online-Dienste zu einer entsprechenden KI-Kennzeichnung verpflichtet. Doch so lange will Jourova nicht warten. Wenn es nach ihr geht, sollen die Unternehmen schon jetzt daran arbeiten, als eine Art Vorbereitung für das digitale Dienstegesetz ab August im Rahmen des freiwilligen Verhaltenskodex gegen Desinformation. Er sieht unter anderem vor, dass Unternehmen regelmäßig darüber berichten, wie sich beispielsweise Faktenchecks auf die Verbreitung von Falschinformationen auswirken oder in welchem Umfang Fake-Accounts genutzt werden. Diesen Verhaltenskodex hat Twitter vor kurzem verlassen. Ein Fehler, sagt Jourova. Twitter habe sich für einen konfrontativen Kurs entschieden, so die Kommissarin. Sobald die Regeln ab August verpflichtend sind, will die Kommission deswegen bei Twitter ganz genau hinschauen.
Caroline Born berichtete. Absolut undenkbar wäre dieses Szenario bei den Männern. Eine WM, deren Fernsehrechtvergabe knapp 6 Wochen vor dem Turnier noch nicht geklärt ist. Aber im Fall der Frauen ist das tatsächlich so. In 6 Wochen beginnt die WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Und immer noch gibt es keine Einigung zwischen FIFA und den TV-Sendern. Weswegen nun auch die Politik anfängt, Druck zu machen. Auch über diese ungewöhnliche Initiative habe ich vor der Sendung mit Christoph Bertling gesprochen. Er lehrt am Institut für Medienforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wieso es immer noch keine Entscheidung gibt in Sachen Rechtevergabe.
Ich denke, dass wir es mit einem Medienprodukt zu tun haben, wo die beiden sehr weit auseinander liegen, also FIFA und die Öffentlich-Rechtlichen. Die einen sehen tatsächlich noch das Produkt der Vergangenheit, höchstwahrscheinlich im Bietermarkt, dass sie sagen, dass es noch niedrigpreisig ist und noch kein Top-Produkt. Und die FIFA sieht es jetzt so, dass es im oberen Regal ist und das absolute Top-Produkt ist, mit dem sie jetzt tatsächlich eben auch preislich dann profitieren wollen. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich noch ein und öffentliche Drucksituation momentan haben und jeder spielt so ein bisschen damit, um dann seine Position höchstwahrscheinlich dann doch noch leicht zu verbessern. Also harte Bandagen, vielleicht härter, als man es ansonsten gewohnt ist.
Also die FIFA möchte mehr Geld haben, als die Sender bereit sind zu zahlen. Was mich zur Frage bringt, wieso die Sender den Eindruck haben, dass es noch so schlecht aussieht in Sachen Quoten. Also ich schicke gleich mal vorab am Interesse bzw. an den Quoten. Das wäre ja die erste Vermutung, schlechte Quoten. Also daran liegt es offenbar nicht. Zum Beispiel das DFB-Pokalfinale der Frauen vor 2 Wochen in Köln. Da wurden 40.000 und mehr Karten verkauft. Die Quoten waren sehr gut. Daran liegt es also offenbar nicht.
Ich glaube teils, teils. Also es ist schon richtig, genau wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Frauenfußball tatsächlich eben auch Quoten generiert. Also dass man tatsächlich eben sagen kann, dass es ein Produkt ist, das auf dem Markt auch funktioniert. Allerdings ist es eben auch ein Medienprodukt, also wenn wir jetzt von Lizenzen sprechen, das den Markt auch erst erobert. Also viele machen ja den Vergleich, dass wir bei der letzten Fußball-WM teilweise bessere Quoten hatten bei der Frauen-WM als bei der Männer-WM. Das hinkt aber natürlich so ein bisschen, weil es natürlich eine sehr umstrittene WM in Katar war und normalerweise sind die doppelt so hoch, teilweise sogar dreifach so hoch die Quoten bei einer Männer-WM. Also das heißt, ich glaube, es ist letztendlich noch nicht so wie die Männer-WM, letztlich tatsächlich noch ein anderes Produkt ist. Und Sie sprachen gerade das Pokalfinale an, das ist auch richtig. Und die Fußball-Weltmeisterschaft haben wir in die Bundesliga, dann haben wir natürlich noch Welten wie Tag und Nacht zwischen einer Männer-Bundesliga und einer Frauen-Bundesliga. Also Frauenfußball ist sicherlich nicht, wenn man markttechnisch denkt, produkttechnisch denkt, nicht auf dem gleichen Niveau zu sehen wie Männerfußball.
Sie haben eben das Pokerspiel angesprochen. Da möchte ich noch mal ein bisschen nachhaken, denn die FIFA hat offenbar auch die Rechte erst sehr spät ausgeschrieben, was es für die Sender schwer gemacht hat, da angemessen im Zeitraum drauf zu reagieren.
Ja, also ich finde das auch außergewöhnlich. Also es kommt mir auch tatsächlich so vor, als würde man damit versuchen, nochmal eine besondere Drucksituation eben aufzubauen, weil die Öffentlich-Rechtlichen natürlich sich schon so ein bisschen in der Verantwortung fühlen, die WM vielleicht auch zu übertragen. Damit spielt man momentan und das ist härter denn je. Also zumindest ist es mir so noch nicht untergekommen.
Ja, bleiben wir beim öffentlichen Druck, denn jetzt mischt sich auch noch die Politik ein, unter anderem die Bundessportministerin Nancy Faeser. Ist das aus Ihrer Sicht eine Hilfe?
Ich glaube, dass es verständlich ist, dass sie es tut aus ihrer Perspektive. Es sollte aber den Entscheidungsprozess nicht stark beeinflussen, weil wir haben noch immer eine Programmautonomie und die ist auch wichtig, eine redaktionelle Autonomie auch. Und die muss man stützen und es ist keine politische Agitationsplattform. Also das heißt, man kann es zur Kenntnis nehmen. Wenn es aber so weit geht, eben zu sagen, dass man die Rechte einkaufen sollte, dann ist es sicherlich, dass man dann eine Linie dann auch überschreitet. Das ist keine Frage.
Ihre Einschätzung, Herr Bertling, wird es noch zu einer Rechtevergabe kommen, die im Sinne der Beteiligten ist, sowohl was die FIFA als auch die Sender betreffen?
Schwierige Frage. Also ich glaube, es kann niemand so richtig beantworten. Man wird es sehen, aber ich kann mir zumindest nicht vorstellen, aber auch das wäre schon gewagt, dass es ein totales Blackout gibt. Also sagen wir mal so, die Öffentlich-Rechtlichen würden die Senderrechte nicht einkaufen, würde ich vermuten, dass die FIFA auf eigenen Plattformen es dann ausspielt, sodass die Leute, die daran interessiert sind, es zu sehen, dann tatsächlich die Möglichkeit haben, Spiele zu sehen. Davon würde ich ausgehen. Ob das hinter einer Paywall ist, bei der FIFA selber ist oder dann auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, das steht gerade noch so ein bisschen in den Sternen.
Aber Sie halten es tatsächlich für möglich, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht in Frage kommen könnten für die Übertragungsrechte?
Ich glaube, dass sie im Dilemma stecken, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sie Frauenfußball sehr stark gestützt haben in den letzten Jahren vielleicht und auch darüber gesellschaftliche Themen angestoßen haben, also wie Gleichberechtigung. Und das schwingt natürlich mit. Und deshalb stecken sie natürlich in der Position, dass sie als Öffentlich-Rechtliche das Dilemma haben. Einerseits sind sie unter Sparzwang, müssen natürlich auch genau aufpassen, wie viel Geld geben sie dann tatsächlich eben auch aus. Und gleichzeitig haben sie einen gesellschaftlichen Auftrag, den sie so ein bisschen mit Diversität und Gleichberechtigung einfach da drauf gesetzt haben, auf Frauenfußball. Und deshalb, ich glaube, dass sie dahin gehen werden, wo es weh tut, aber irgendwo ist halt auch dann eine Schmerzgrenze erreicht.
6 Wochen vor dem Turnier sind die Übertragungsrechte für die Frauen-WM immer noch nicht vergeben. Mit dem Medienwissenschaftler Christoph Bertling habe ich gesprochen, hier in Medias Res. Hören wir nochmal rüber zum Flaggschiff bzw. zum Premium-Programm der Briten. Radio 4 der BBC gehört nicht nur zu den meistgehörten im Vereinigten Königreich. Das Wortprogramm gilt auch als Institution mit Nachrichten und Informationssendungen, mit Wissenschaft, Literatur, Geschichte. Nach seinem Vorbild senden auch in Deutschland viele öffentlich-rechtliche Wortprogramme. Aber seit längerem schon verliert Radio 4 Publikum und kämpft dazu auch noch mit politischem Druck. Gabi Biesinger berichtet aus London.
Im Grunde genommen reiht sich bei BBC Radio 4 Kultsendung an Kultsendung.
And the shipping forecast is next here on BBC Radio 4.
Angefangen beim täglichen Seewetterbericht über Desert Island Discs, wo Prominente verraten, welche Musik sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden, bis zum Hobbygärtner-Magazin Gardener's Question Time.
I've recently been given a pomegranate tree. And I wanted some advice on the best place in the garden.
Kann ich einen Granatapfelbaum in meinem Garten pflanzen, möchte diese Hörerin wissen.
Where would you plant a pomegranate tree?
Greece, Italy, possibly Spain.
Ja, wenn ihr Garten in Griechenland oder Italien liegt, so die Antwort. Die längste Radio-Soap der Welt, The Archers. Seit über 70 Jahren on air, ist inzwischen ebenso bei Radio 4 zu Hause wie das Informationsprogramm am Morgen, Today.
Good morning, this is Today with Justin Webb and Michelle Hussein.
Dort geht es zuweilen mit harten Bandagen zur Sache.
That is going to change. That is going to change and it's going to be a good thing.
Stop talking.
Halten Sie den Mund, Premierminister, herrschte Moderator Nick Robinson den brabbelnden Boris Johnson im Oktober 2021 entnervt an. Immer wieder werfen konservative Politiker wie Jacob Rees-Mogg dem Today-Programm vor, aus einer linken Agenda heraus Zusammenhänge zu konstruieren und die öffentlich-rechtlich gebotene Neutralität zu missachten.
It is not meeting the BBC's requirement for impartiality. It is a commentary.
Die Medienwissenschaftlerin Ayala Paniewski hat beobachtet, dass das in Medien klassischerweise zu einer Gegenreaktion führt.
Because they are constantly,
weil ihnen das dauernd vorgeworfen wird, links zu sein, bewegen sie sich nach rechts, um den Vorwurf zu entkräften.
By leaning intentionally to the right.
Zwar sind die Hörerzahlen bei Radio 4 mit 10,5 Millionen wöchentlich noch immer sehr beeindruckend. Doch der Sender verliert Zuspruch, zum Beispiel gegen die Konkurrenz des neuen Privatsenders Times Radio aus dem Hause von Medienmogul Rupert Murdoch. Beim Spagat zwischen Modernisieren und Bewahren unter Kostendruck steht Radio 4 vor denselben Herausforderungen wie viele andere Programme. Zur Geschichte von Radio 4 gehört auf jeden Fall noch, wie Today-Moderator John Humphreys im November 2012 höchstpersönlich den damaligen Intendanten George Entwistle zu Fall brachte. In einem Live-Interview wegen eines schweren redaktionellen Fehlers in einer BBC-Fernsehsendung nahm Humphreys seinen obersten Vorgesetzten fast 15 Minuten lang in die Mangel. Er habe keinen Durchblick, wolle keine Verantwortung übernehmen, er müsse gehen.
At no point will you say to yourself, I, George Entwistle, should have been on top of everything that program did. You, as you say, are ultimately responsible. You should go, shouldn't you?
Entwistle trat kurz darauf zurück, nach nur 2 Monaten im Amt. Diese Episode klingt allerdings fast schon profan gegenüber der militärstrategischen Bedeutung von Radio 4 als letztes Lebenszeichen. Die Kommandeure der britischen Atom-U-Boote, die ständig an geheimen Orten der Welt patrouillieren, checken beim Verdacht eines Nuklearschlags gegen Großbritannien unter anderem, ob Radio 4 noch sendet. Herrscht auf der Langwelle tagelang Funkstille, gehen sie von der Vernichtung der organisierten Gesellschaft auf der britischen Insel aus.
Gabi Biesinger berichtete aus London. Kay Tempest Lyrik ist in aller Munde und auch Thema im Lyrikgespräch im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Medias Res morgen wieder live und wie immer zum Nachhören im Netz bzw. in der DLF Audiothek App. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.